Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Markus Bischer. Ich bin seit Gründung und Börsengang im Jahr 2007 CEO der Delignit AG.
Oh ja, es schaut gut aus bei der Delignit AG. Rekorde. Wir hatten es letzte Woche schon erfahren vom neuen CEO ihrer Holding-Mutter MBB, Dr. Konstantin Mang. Er sagte, auch die Delignit hat sich ganz hervorragend entwickelt. Hier sehen wir Rekorde. Das EBITDA hat sich sogar verdoppelt. Sie machen Holzlichtbau, so heißt das eben, für Autos, Camper, Ladungssicherungen für Sprinter und Boote. Was ist das für ein Boom? Ist das ein Corona-Nachholeffekt für Nutzfahrzeuge und Freizeit?
Na, ich würde schon sagen, dass wir eigentlich uns mitten in einem stabilen Trend unserer Märkte bewegen, dass dieser Trend der Märkte allerdings durch Corona und durch Covid unterbrochen wurde. Wir bedienen ja die leichte Nutzfahrzeugindustrie als Hauptmarkt und ganz klar auch als Wachstumstreiber der letzten Dekade. Und da liefern wir Laderaumschutzsysteme und Ladungsgutsicherungssysteme. Und dieser Markt wird eben durch den Trend zum E-Commerce, also sprich privater Konsum über Internet, getragen, aber natürlich jetzt zuletzt durch Covid auch nochmal befeuert. Wer hat nicht in der Zeit jetzt auch sein Einkaufsverhalten ein Stück weit in Richtung Internet-Einkaufsverhalten verändert? Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir bedienen ja seit 2019 neu die Caravan-Industrie, ein Markt, der eben auch für sich aus schon in einem sehr dynamischen Wachstumstrend war. Und jetzt eben wieder auch durch Covid eine weitere Befeuerung erfahren hat, nämlich der Wunsch nach einem sicheren, aber auch komfortablen Urlaub führt eben dazu, dass man sich mit einem Reisemobil auseinandersetzt. Und insofern auch dieser Markt taktisch und strategisch in einem intakten Trend unterwegs, aber durch Covid sicherlich nochmal untermauert. Also insofern, ich will nicht von Covid-Profiteur sprechen, aber nach der Unterbrechung im letzten Geschäftsjahr, die uns ja nun auch deutlich getroffen hat im ersten Halbjahr, konnten wir dann ab dem zweiten Halbjahr 2020 sicherlich sehr dynamisch wieder zulegen.
Also das heißt, Sie knüpfen an dem Trend an, der eigentlich schon vor Corona existent war. Corona hat dann natürlich jetzt dann noch mehr Boom für Freizeit und Camper gemacht. Schauen wir auf die Zahlen. Konzernumsatz mit 36,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um 41% deutlich gesteigert, also gerundet korrekterweise 41,7%. Das EBITDA liegt bei plus 105%. Sie sprachen von an, Boom nach mehr Päckchen, logischerweise nach mehr Fahrzeugen. Welche Kunden sind denn das, die Sie beliefern? Sind das die Amazon-Fahrzeuge? Sind das die Fahrzeuge der Deutschen Post, von DHL? Oder was sind das für Kunden?
Unsere Geschäftsbeziehung besteht ja zunächst einmal mit dem OEM. Also wir sind klassischerweise ein Tier One, wie man das so schön in der Automobilwelt sagt. Also wir bedienen direkt den Automobilkonzern. Das sind die namhaften großen deutschen Automobilkonzerne, aber auch ein nordamerikanisch führender Konzern, ein international neu gegründeter Konzern. Also schon das Who is Who, sagen wir mal, der Nutzfahrzeug-Automotive-Welt. Diese Unternehmen wiederum bedienen die großen Paketdienstleisterflotten oder aber eben auch die Handwerker und wer auch immer diese
Produkte. Das heißt, Sie wissen gar nicht eigentlich, wo dann Ihre Materialien herumfahren sozusagen.
Da wären wir kein guter Marktteilnehmer, wenn wir es dann nicht doch wüssten.
Ah, okay.
So viel Expertise vom Markt haben wir. So viel Expertise vom Markt haben wir schon. Das heißt, Sie sprachen eben
ja
schon mit ganz am Anfang Ihrer Frage eine sehr prominente, neu in den Markt gekommene große Flotte an. Da sind wir sehr glücklich drüber, dass wir für diesen weltweit führenden Konzern des Internetkaufverhaltens doch auch Bestandteil der neuen Flotte sind, wenn ich das so sagen darf. Aber traditionell nennen wir keine Namen.
Hier stehen ja teilweise Bänder still bei den Automobilherstellern durch den Chipmangel in der Autoindustrie. Ich nehme an, es wird bei Sprintern ähnlich sein. Hätten Sie vielleicht sonst noch mehr Aufträge? Leiden Sie also indirekt unter dem Chipmangel der Autoindustrie?
Ja, das kann man so sagen. Ich würde sogar so weit gehen, dass meine Planungs- und Dispositionsabteilung oder unsere Planungs- und Dispositionsabteilung ein noch schwierigeres Geschäftsjahr und Rahmenbedingungen haben als im Covid-Geschäftsjahr, also 2020. Da war das damals so, dass wir vermutet hatten, dass jetzt Werkschließungen kommen. Dann haben wir sehr früh mit Kurzarbeit reagiert, unsere Werke eben auch für Monate geschlossen, bis dann wieder die Werke anliefen, unsere Automobilkunden und wir damit einhergehend auch und dann wieder mit Volllast produzieren konnten, relativ schnell. Das heißt, es war ein harter Stopp und ein starker Neuanlauf und Start. Heute mit dem Chipmangel ist das tatsächlich ungleich schwieriger. Wir werden informiert, ja, hier gibt es eine Mangelsituation, aber wir haben trotzdem eine sehr starke Nachfragesituation. Die sprachen Sie ja eingangs des Interviews an. Das heißt, wir erwarten immer hohe, hohe Mengen, und aber trotzdem kann es immer dazu kommen, dass jetzt plötzlich mitten in einer Geschäftswoche es heißt, morgen bitte keine Auslieferung und die nächsten 3 Tage auch nicht oder die nächsten 14 Tage keine Lieferung. Also insofern sehr komplex in der Planung, und insofern, ja, wir sind betroffen. Wir hoffen darauf, dass sich das jetzt beruhigt. Die Nachrichtenlage indes ist, sagen wir es mal so, nicht einheitlich. Aber es trifft uns ja.
Ja, wenn man allein Fortwerk letzte Woche die Meldung anschaut, von einem Einschichtbetrieb auf einem Nullschichtbetrieb runtergefahren. Wie zeigt sich eigentlich der hohe Holzpreis bei Ihnen? Können Sie die höheren Preise weitergeben?
Das ist ja, im Grunde sind wir aus dem Jahre 1799 gegründet, 1893 die Buchen-Sperrholzplatte erfunden, und da spreche ich schon den Rohstoff an. Wir sind ja ein buchenverarbeitendes Unternehmen, und damit zeigt sich unsere Rohstoffquelle, nämlich die Hauptrohstoffquelle, muss ich sagen, relativ resilient. Das heißt, der Holzpreisboom, der im Moment, oder die starke Preissteigerung, Tendenzen am Holzmarkt betreffen eher Nadelhölzer, also Hölzer, die auch nur noch limitiert verfügbar sind und insbesondere auch in die Bauindustrie fließen. Das ist bei der Buche nicht der Fall. Das heißt, wir haben in diesem Jahr eine relativ ruhige, sichere Kalkulationsbasis, weil wir traditionell auch für ganze Geschäftsjahre abschließen, unsere Kontrakte mit unseren langjährigen Partnern, den Forsten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht im nächsten Jahr durchaus auch eine Preissteigerung erkennen werden. Die wird aber nicht in einer solchen Dynamik stattfinden, wie wir das teilweise von Holzwerkstoff oder Nadelholzarten gesehen haben. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass wir natürlich auch mittlerweile unser Liefergeschäft und unser Produktportfolio deutlich ausgeweitet haben und eben nicht nur noch mit der Buche agieren, sondern durchaus auch Holzkomponenten international beschaffen. Und dort haben wir eben auch diese Preiszyklik oder die Preisdynamik im Moment. Und die müssen wir versuchen zu handeln und eben auch an den Markt weiterzugeben. Also durchaus eine schwierige und anspruchsvolle Zeit.
Da will ich gleich nochmal nachhaken. Also in der Meldung heißt es ja auch immer, Sie sind Hersteller ökologischer, laubholzbasierender Produkte. Warum eigentlich jetzt Buche? Geht es auch nicht mit Nadelholz? Und ich hatte mir immer gedacht, Buche ist ein sehr wertvolles Holz, deutlich teurer als eigentlich Nadel.
Genau. Also das ist, Sie sprechen es eigentlich alles richtig an. Die Buche ist ein wertvolles Holz, aber ich finde das Nadelholz auch wertvoll, ökologisch wertvoll. Aber nein, die Buche wächst deutlich langsamer als ein Nadelholz. Das Erntealter liegt bei 120 bis 140 Jahren traditionell. Das heißt also, wir haben einen sehr langen Wachstumszyklus, während das Nadelholz sicherlich auch mal in der Hälfte oder nur in einem Drittel der Zeit in der Erntereife ist. Also insofern ist es einfach auch schon dadurch wertvoller. Wie ein guter Wein, hat länger gelagert. Und insofern, was ist speziell an der Buche, außer dass sie eben langsamer wächst, dadurch erzeugt sie auch eine höhere Dichte. Sie sprachen eben an, wir sind Marktführer unserer Einsicht nach im europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge. Und da sehr speziell eben mit den Buchen-Sperrholzböden, die wir produzieren, weil sie eben diese hohe Härte haben und eine sehr hohe Abriebfestigkeit und damit eine sehr hohe Langlebigkeit. Es gibt da einen ganz, ganz, ganz interessanten Test. Die Welt kennt ja sehr interessante Testverfahren. Bei uns ist das so, dass es einen sogenannten Gitterboxentest nimmt. Da wird eine Gitterbox, eine Metallgitterbox mit einer Tonne Gewicht in einen Transporter gestellt und 1000 Mal mit dem Gabelstapler vor und zurückgefahren. Und dann darf es keine Kratzspuren geben. Und das kann tatsächlich weltweit nur unser Boden leisten. Insofern, da ist die Buche besonders wertvoll, wie Sie sagen.
Mhm. Okay, alles klar. Ich frage mich gerade, wer macht bei dem Test den Gabelstaplerfahrer?
Die Frage habe ich mir auch noch nicht gestellt. Aber das Testverfahren ist tatsächlich, das gibt es, das ist existent, ja. Ob es genormt ist, weiß ich gar nicht, aber es ist tatsächlich ein typisch genommener Test in der Nutzfahrzeugindustrie.
ESG ist ja Trendthema. Ja, jetzt Holz und Nachhaltigkeit, das ist das eine Thema, das andere Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Firma selber. Wie ist das bei Ihnen mit der Nachhaltigkeit? Was ist das Besondere?
Ja, also Nachhaltigkeit heute, ESG, hat ja verschiedene Perspektiven. Das eine ist natürlich die ökologische Konformität, über die haben wir, glaube ich, gerade ganz gut schon gesprochen. Also wir beginnen bei dem Rundholzbaumstamm. Der Baum wächst 120 Jahre, absorbiert Kohlenstoff, erzeugt daraus Sauerstoff und hat eben in seinem Material Kohlenstoff gebunden. diesen Kohlenstoff, diesen Lebenszyklus des gebundenen Kohlenstoffs verlängern wir über unser Produkt, indem wir unser Produkt eben, sage ich mal, 10, 20, 30, vielleicht auch mehr Jahre in die Industrie hineingeben und danach kann es entweder recycelt werden oder aber thermisch verwendet. Also insofern eine sogenannte CO2-Senkenwirkung. Das ist sicherlich die ökologische Konformität. Darüber hinaus haben wir uns mit einem Code of Conduct auch schriftlich dazu erklärt, Menschenrechte in unseren Unternehmen als auch in den Unternehmen unserer Zulieferer deutlich zu beachten, soziale und ethische Ansprüche zu genügen, attraktive Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, also Dinge, die man eben als modernes Unternehmen in einer modernen Industrie selbstverständlich macht, aber wir haben das jetzt eben auch in einem sogenannten Code of Conduct niedergeschrieben. Insofern bedienen wir, denke ich, auch diese Erfordernisse des ESGs und das Ganze haben wir auch zertifiziert nach der ISO 14001, also sprich nach einer Umweltmanagementnorm. Insofern glaube ich, sagen zu dürfen, dass wir tatsächlich auch das machen, was da auf dem Blatt Papier steht, ja.
Thema Digitalisierung. Wie digitalisiert ist denn die Delignit eigentlich schon? Überträgt der Kunde, also der Hersteller dann von diesem Auto, die Maße der Einbauten gleich digital an ihre Sägenschrauben und Hobelroboter?
Na, also es geht nicht tatsächlich, also der Produktionsping, der geht schon noch aus unseren Produktionsdatenbanken an die Maschinen, also, aber das ist nicht, es ist durchaus trotzdem vom Gedankengut her richtig. Also wir waren mal vor noch 15 Jahren, bevor wir uns, sag ich mal, ein wenig transformiert haben mit unserer Sicht auf die Märkte, waren wir ein Werkstoffhersteller, heute sind wir ein Systemlösungslieferant. Das bedeutet, wir haben eigene Entwicklungsabteilungen, eigene CAD-Abteilungen und wir bekommen dann tatsächlich 3D-Modelle der zukünftig in den Markt kommenden Fahrzeuge und unsere Entwicklungsabteilungen fangen dann an, in diesen 3D-Modellen Systemlösungen hinein zu konzipieren, die dann späterum zu unseren Produkten führen. Und diese Produkte gehen tatsächlich dann, diese Informationen gehen dann tatsächlich direkt an die Maschine. Und wir wissen, wie viel wir zu produzieren haben, weil tatsächlich digital die Abrufe und Bedarfe unserer Kunden weltweit direkt in unsere Systeme einfließen und wir über sogenannte Lieferabrufe, LABs, wie das so schön in der Automobilindustrie heißt, auch genau wissen, was haben wir wann zu liefern. Das geht so weit, dass wir auch in den Vereinigten Staaten zum Beispiel Just-in-Sequence liefern. Also wir wissen dann so 300 Minuten, bevor das Fahrzeug im Band produziert wird, welcher Boden muss dann in der Sekunde am Band sein. Das ist schon eine sehr digitale und interessante Welt, ja.
300 Minuten davor, okay.
Das ist schon ein großzügiger Zyklus. In Deutschland ist er knapper.
Noch knapper, okay. Ja, also wenn Sie sagen, Sie sind Systemlieferant, wird Ihnen denn auch alles geliefert, damit Sie dann alles liefern können? Also Holz ist ja das eine Thema, aber Sie brauchen ja dann wahrscheinlich noch andere Materialien. Sind Sie denn lieferfähig? Manchmal liegt es ja an irgendwelchen Spezialschrauben, die irgendwo in welchen Containern rumschippern und noch nicht da sind.
Ja, das ist ja sicherlich eine der nächsten Challenges, wie man so schön sagt, in der aktuellen Industrie und auch in anderen Wirtschaftszweigen, dass Ware eben nicht rechtzeitig und ausreichend verfügbar ist. Wir haben mittlerweile eine Materialquote, die liegt so bei 55-58%, also insofern sind wir durchaus abhängig vom Beschaffungsmarkt. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, mit einer ganz guter Hand disponiert. Wir sind also sehr früh im Jahr, bereits Anfang Januar, hatten wir erwartet, dass es eine heiße Konjunktur gibt im Jahr 2021 und haben tatsächlich das gesamte Jahr durchdisponiert und auch geordert, sodass unsere Rohstoffläger so gut gefüllt sind, dass wir all unseren Lieferverpflichtungen, wie im Übrigen auch im Covid-Jahr durchgehend, auch in diesem Jahr bisher ununterbrochen nachkommen können. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Nachricht auch für unsere Kunden.
Bis jetzt Rekorde in H1. Diese Rekordnachfrage dauert anscheinend etwas länger, also wird ja 2021 auch vermutlich ein Rekordjahr. Wie ist denn Ihre Prognose zum Jahresende?
Die Umsatzprognose lautet mehr als 67 Millionen Euro Umsatz. Die haben wir jetzt jüngst im Geschäftsbericht, Halbjahresgeschäftsbericht, nochmal bestätigt, diese Prognose. Davon gehen wir aus. Wir wissen natürlich nicht, was die Rahmenbedingungen weiter mit uns machen, wenn die Chipmangelsituation sich nochmal verschärft. Dann kann das natürlich auch durch uns nicht mehr disponiert oder gehandelt werden am Ende des Tages. Aber von dieser Prognose gehen wir weiterhin aus und sind auch optimistisch, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Und damit hätten Sie auch recht, dann würden wir am Jahresende einen neuen Umsatzrekord verzeichnen.
Na dann bin ich mal auf die Bilanz gespannt. In vielleicht 8 Monaten, Herr Bücher?
Ja, also traditionell veröffentlichen wir unseren Geschäftsbericht im Mai des jeweiligen Folgejahres. Erste Zahlen dann in der Regel März oder April. Also insofern ja. So ungefähr in der Größenordnung werden wir die Zahlen dann verkünden. Aber wir halten natürlich in angemessenen Informationszyklen den Kapitalmarkt informiert, wie es bei uns läuft.
Herr Büscher, ich danke Ihnen. Viel Erfolg.
Vielen Dank auch für das Gespräch und vielen Dank für die guten Wünsche. Wiederhören.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.